Welche Rolle sollte Deutschland spielen in unserer Welt, die sich gerade so dramatisch verändert? Darüber hat Herfried Münkler sehr gründlich nachgedacht, also einer der gefragtesten Politikwissenschaftler bei uns. Und er hat ein umfassendes Buch darüber geschrieben. Macht im Umbruch heißt das. In dieser Woche wird Herfried Münkler das Buch im Gespräch mit dem grünen Politiker Robert Habeck vorstellen. Dieses Gespräch, das können Sie am Donnerstagabend live hier bei Radio 3 hören. Und ich kann jetzt schon mit Herfried Münkler sprechen. Guten Morgen, Herr Münkler. Grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Ja, Macht im Umbruch. Sie steigen in Ihr Buch ein mit einer knappen Schilderung, wie krass sich die Welt um Deutschland herum verändert hat in den letzten 10 Jahren. Was sind denn da erstmal für Sie die wichtigsten Stichworte für diese Veränderung?
Also das Erste ist sicherlich, dass die Deutschen in Europa nicht mehr sozusagen einer von drei gleich großen Akteuren sind, wie das in der alten europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war mit Frankreich und Italien, sondern dass sie der bei weitem größte Nettozahler in der EU sind, auch das bei weitem größte bevölkerungsmäßig betrachtet Land, und dass ja von daher der Bundesrepublik eine Führungsrolle quasi von selber zugefallen ist, mit der sich die Deutschen noch nicht wirklich angefreundet haben. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass die Europäer insgesamt und damit auch Deutschland in das, was man in der Geopolitik eine Sandwich-Position nennt, geraten sind. Zunächst einmal Druck, Erpressung, Bedrohung von Russland, von Putin, und seit einiger Zeit, also seit der Inauguration von Donald Trump in den USA, auf der anderen Seite ebenfalls eine Politik der Erpressung oder der Missachtung, je nachdem, wie das in Washington in den Kram passt. Und das ist eine Situation, wie wir sie eigentlich seit 80 Jahren nicht hatten. Deswegen Umbruch der Macht, der Machtstrukturen, vor allen Dingen in Europa, und damit veränderte Herausforderungen an die deutsche Politik.
Und jetzt, um das demokratische und europäische Modell zu verteidigen, schreiben Sie und haben Sie gerade gesagt, sollte Deutschland eine führende Rolle einnehmen in Europa. Warum jetzt Deutschland? Nur weil wir das Land mit den meisten Einwohnern sind und der größte Nettozahler?
Naja, gut, ich meine, wenn man der größte Nettozahler ist, dann möchte man natürlich nicht, dass die anderen darüber entscheiden, was mit dem Geld gemacht wird. Und das ist ja auch sozusagen in Europa die empfindlichste Stelle der Deutschen. Ich meine, die Frage der Souveränität, da ist man doch von sehr viel größerer Gelassenheit, als man das etwa bei den Franzosen und anderen feststellen kann, auch bei den Briten, die ja letzten Endes deswegen aus der EU damals ausgetreten sind. Das ist das eine. Das andere ist, Deutschland hat die meisten Grenzen innerhalb Europa, also die meisten Grenzen mit anderen Ländern. Und es kommt noch hinzu, das ist als Macht in der Mitte eigentlich der zusammenhaltende Faktor. Wenn ich das kurz erläutern darf, in Europa sind die zentrifugalen Tendenzen sehr stark. Also sozusagen die baltischen Staaten, die Polen, die Skandinavier, die gucken alle nach Osten gebannt. Was macht Putin? Franzosen, vor allen Dingen die Spanier, Italiener und Griechen, gucken eher nach Süden. Wie viele Migrantenboote legen an der gegenüberliegenden Mittelmeerküste ab? Das heißt sozusagen, die haben unterschiedliche Wahrnehmung der Probleme. Das gilt in ähnlicher Weise für die Frage der Vergemeinschaftung von Schulden, wo die Mittelosteuropäer und die Skandinavier strikt dagegen sind und die Deutschen gewissermaßen der lange Zeit der Anführer dieser Politik, wohingegen die Südländer eher auf Vergemeinschaftung von Aufgaben und von Verschuldung gesetzt haben. Nicht? Auch da ist Deutschland die zusammenhaltende Macht, und das ließe sich auch in ähnlicher Weise in der Migrationsfrage zeigen, wo Skandinavier und Ostmitteleuropäer sagen, eigentlich wollen wir überhaupt keine mehr, und die Südländer zwangsläufig welche aufnehmen und gerne weitergeben würden. Und die Deutschen so eine mittlere Position beziehen, aufnehmen auf der einen Seite, aber auch bitteschön nicht zu viele. Also kurzum, die Kraft des Zusammenhalts oder komplementär zur Zentrifugalität, die der Zentripetalität, ist nun einmal Deutschland. Und das ist eine Aufgabe, der es sich nicht entziehen kann, die ihr gewissermaßen aus der geografischen Lage oder der geopolitischen Situation zugewachsen ist.
Mir kommen da allerdings gleich so skeptische Fragen in den Sinn, denn einerseits ist ja deutsche Führung in Europa, da gehen bei vielen sicherlich die historischen Alarmglocken an im Blick auf die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts. Und dann zum Beispiel war ja bisher immer von, wenn es um Entwicklungen in der EU angeht, vom französisch-deutschen Motor zum Beispiel die Rede. Also auch die Franzosen, weiß ich nicht, wie begeistert die wären, wenn die Deutschen jetzt allein da die Initiative übernehmen. Was denken Sie, warum sollten die anderen damit einverstanden sein, dass Deutschland so eine Führungsrolle einnimmt?
Ja, also zweierlei. Erstens, Führung heißt gewissermaßen nicht allein deutsche Führung, sondern ich beschreibe das im Hinblick vor allen Dingen auf das Weimarer Dreieck, also Paris, Berlin, Warschau plus Rom und nach Möglichkeit noch London dabei. Also sozusagen eine Fünfergruppe, die in der Frage der Außen- und Sicherheitspolitik in Europa eine führende Position einnimmt, die sich untereinander auf das Mehrheitsprinzip verständigt hat, sodass also das Einstimmigkeitsprinzip, das quasi Orbán in eine Veto-Position hineingebracht hat, auf diese Weise ausgehebelt wird. Außerdem beschreibe ich in Aufnahme eines Begriffs aus der US-Literatur diese Führungsposition als Servant Leadership, also sozusagen nicht Durchsetzung der eigenen Interessen, sondern Führung so zu verstehen, dass das gemeinsame Interesse Europas vorangebracht wird. Dazu braucht es tatsächlich einen Staat. Kann man nicht sagen, das überweisen wir der Kommission oder dem Ministerrat oder dem Parlament, sondern es bedarf eines Staates, der immer wieder die Initiative ergreift. Und das ist nicht ganz einfach, denn das ist eine Anforderung, die nicht nur an die Politik gerichtet ist, sondern letzten Endes auch an die Wählerschaft eines Landes, gewissermaßen sich zu begreifen als jemand, der mehr in Europa unmittelbar hineinsteckt, als er herauskommt, mit der Vorstellung, dass aber langfristig man nur innerhalb eines geeinten und politisch handlungsfähigen Europas ein gutes politisches, aber auch wirtschaftliches und freiheitliches Leben führen kann.
Und da meinen Sie, die deutschen Wählerinnen und Wähler wären in ihrer Mehrheit langfristig davon zu überzeugen, dass sie da, wie Sie sagen, mehr reinstecken in Europa, als sie herausbekommen, erstmal finanziell gesehen?
Naja, ich würde mal sagen, das ist eine dann empirische Frage, nicht? Man kann vielleicht sagen, ja, aus der Vergangenheit heraus kann man davon ausgehen, dass die deutschen Wähler das am ehesten sind. Im Vergleich mit den anderen Ländern, Franzosen, die sehr stark ihre landwirtschaftlichen Interessen ins Zentrum stellen und das also auch immer wieder benutzen, um Veränderungen zu blockieren. Die Italiener, die sehr stark ihre Schulden in den Vordergrund stellen und das benutzen. Die Briten, die sich verabschiedet haben und so weiter. Das ist keine Aussage über absolute Bereitschaft, dies und das zu tun, sondern das ist eine Aussage im Hinblick auf das, wer am ehesten dazu bereit ist und wer am ehesten und am meisten davon profitiert. Mhm. Und das sind nun einmal die Deutschen.
Als Sie Ihr Buch geschrieben haben, da lagen ja die allerjüngsten Erschütterungen für Deutschland, für Europa noch in der Zukunft. Also die neue Haltung der USA zur Ukraine zum Beispiel oder die abständigen Äußerungen zur NATO von Donald Trump. Wie jetzt die deutsche Politik darauf reagiert hat, haben Sie da den Eindruck, die sehen die Dramatik der Situation ähnlich wie Sie?
Ja, erstens, als ich das Buch geschrieben habe, war das tendenziell absehbar, weil man ja davon ausgehen konnte, dass Trump in seiner zweiten Präsidentschaft das, was er in der ersten gezeigt hat und an den Tag gelegt hat, in noch viel radikalerer Form wiederholen wird. Und die Situation, die jetzt eingetreten ist, beschäftigt die deutsche Politik. Der Tumult der letzten zwei Wochen um die Frage der Auflösung oder der Linderung der Schuldenbremse im Hinblick auf Verteidigungsausgaben ist dafür ein Zeichen. Die Zeit des fröhlichen Konsumierens der Friedensdividende, wie man das genannt hat, ist nun mal vorbei, auch wenn ein Teil der Politiker sich das weiterhin wünschen. Aber was wir beobachten können, ist, Im Prinzip ist die deutsche Bevölkerung gespalten. Nicht 50-50, sondern es sind nur 25% ungefähr. Die Parteien wählen, die eine starke Hinneigung zu Russland und damit letzten Endes zu einem autoritär-repressiven Regime haben. Und das versuche ich zu zeigen. Das ist nichts Neues in der deutschen Politik, sondern ja, sozusagen ein wiederkehrender Faktor. Ein Teil lehnt sich eher nach Osten an, ein Teil eher nach Westen. Und das, was man sagen kann, in der Geschichte hat das seit dem 18. Jahrhundert sich so dargestellt, das ist jetzt auf der politischen Karte der Wahlpräferenzen bei der Bundestagswahl so wieder ganz gut sichtbar.
Sie werden jetzt am Donnerstag, letzte Frage für unser Gespräch jetzt, da werden Sie reden mit dem noch amtierenden Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck über Ihre Thesen. Was denken Sie denn, an welchem Punkt Sie sich am intensivsten ja streiten werden? Ihr Buch ist ja auch, wir haben jetzt vor allem über die geopolitische, europapolitische Ebene gesprochen. Ihr Buch ist ja auch eine sehr gründliche Auseinandersetzung mit der Krisenhaftigkeit unserer Demokratie in dieser Zeit. Und Sie kritisieren in Ihrem Buch auch eine moralpolitische Überdehnung in der deutschen Politik. Das ist etwas, wo ich denke, da könnte sich Robert Habeck direkt angegriffen fühlen.
Na, ich glaube, eher würde da Annalena Baerbock sich attackiert fühlen. Habeck hat in dieser Frage ja durchaus Erfahrungen. Ich meine, nach der Drosselung der russischen Energie- oder Erdgaszufuhren musste er ja nach Katar fahren und dort mit einem, ja, nicht gerade für demokratische Rechtsstaatlichkeit bekannten Regime das eine oder andere aushandeln. Ich glaube, da werden wir uns weniger streiten, da ich ja durchaus auch der Auffassung bin, im Binnenverhältnis der Europäer sind diese Werte ganz zentral. Es macht keinen Sinn, wenn man im Außenverhältnis gegenüber etwa den USA oder gegenüber Russland oder vor allen Dingen gegenüber Ländern, die man geopolitisch braucht, im subsaharischen Afrika etwa, aber auch in Nordafrika ständig einfordert, ihr müsst aber eine korruptionsresistente Verwaltung, eine lebendige Zivilgesellschaft haben und außerdem demokratische Mechanismen. Da wird man sich gewissermaßen nur unattraktiv machen. Das ist sozusagen das Argument. Wenn ich mit Habeck etwas anderer Auffassung bin, dann wird es um die Frage vermutlich gehen, was Politik leisten muss und was sie leisten kann. Denn das, was ich beschrieben habe, ist sozusagen die Messlatte, die ich aufgelegt habe, damit es erfolgreich wird. Ob die Politik da drüber kommt oder wie viel sie sich leisten kann, unten drunter durchzusprengen, das werden wir vor allen Dingen vermutlich diskutieren.
Herr Fried-Winkler, sein Buch heißt Macht im Umbruch, Deutschlands Rolle in Europa und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Im Rowohlt Verlag ist das erschienen. Und wie gesagt, Herr Fried-Winkler wird über das Buch mit Robert Habeck sprechen am Donnerstagabend im Berliner Renaissance-Theater. Der Abend ist ausverkauft, da sieht man schon das Interesse an dem Thema. Aber Sie können das Gespräch trotzdem hören, nämlich ab 19 Uhr live hier bei uns auf Radio 3. Herr Winkler, dann wünsche ich einen interessanten Abend und besten Dank für heute.
Gerne.